DPU Podcast. Dentistry und Medicine innovativ denken. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Bichler und als Host des DPU Podcasts begrüße ich renommierteste Expertinnen und Experten zum Thema Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Professor Dr. Dr. Uwe Martens. Er ist Co-Dekan an der Danube Private University, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie, Spezialist für Palliativmedizin und Geschäftsführer des Modi-Instituts, das sich mit personalisierter Medizin beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Ja, vielen Dank, Herr Bichler. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
Wir haben heute ein spannendes Thema, was viele Menschen betrifft, leider in einem traurigen Kontext. Ich würde gerne mal am Anfang so einen Rahmen geben. Ich würde gerne mal beleuchten, was Krebs überhaupt ist, wie er entsteht, welche Therapieformen es abseits von Chemo und Co. gibt, welche Auswirkungen eigentlich die Psyche auf den Krebs hat. Dann würde mich auch noch interessieren, welche Bereiche Sie in der Zukunft als ganz wichtig erachten in der Krebstherapie, in der Diagnostik und wie man vielleicht Menschen als Arzt auch wirklich dabei unterstützen kann. Das wäre so unser Themengebiet für heute.
Sehr gut, haben wir ein großes Programm.
Wir haben ein großes Programm, gehen wir rein. Herr Professor, in Österreich hat jeder 20. Krebs. In Deutschland werden pro Jahr mehr als 500.000 Krebsdiagnosen gestellt. Weltweit 20 Millionen Krebsdiagnosen pro Jahr. Bis 2050 wird geschätzt, dass es 35 Millionen Krebsdiagnosen pro Jahr sind. Jetzt kann man natürlich sagen, die Medizin macht so große Fortschritte. Warum macht die der Krebs auch?
Nun, man muss dazu sagen, Krebs ist eine hochkomplexe Erkrankung. Es ist ja nicht eine Erkrankung, es sind ganz viele Erkrankungen. Und wenn wir nun mal auf die Epidemiologie zu sprechen kommen, also auf die Zahlen, die Sie eben genannt haben, Krebs ist eine typische Alterserkrankung. Ja, und das bedeutet, je älter die Gesellschaft wird, je mehr demografischen Wandel wir haben werden, umso mehr Krebserkrankungen werden wir auch haben. Das heißt, es ist ein immenses gesellschaftliches Problem. Und wir haben wirklich viel zu tun. Es wird immer mehr werden und die Zahlen sprechen für sich. Eine alternde Gesellschaft wird mehr Krebserkrankungen haben.
Wenn Sie altern sagen, ab welchem Alter betrifft es denn die Menschen? Ich meine, wir wissen, es geht quer durch, von Kind bis ins hohe Alter, aber wo ist sozusagen die Mehrheit, die Majorität bei den Krebsdiagnosen?
Also es fängt im Grunde genommen mit 55 bis 75 an. Da haben wir so einen steilen Peak. Wenn Sie, sag mal, richtig gute Gene haben und sehr alt werden, dann nimmt es dann schon wieder ab. Also so 80, 85. Da sehen wir, dass dann die Inzidenz, wie wir das nennen, die Häufigkeit für das Auftreten wieder abnimmt. Aber die kritische Phase, würde ich so sagen, ist so zwischen 55 und 75.
Jetzt sagen wir ja sehr pauschal, das ist der Krebs. Ja, aber genau. Es ist ja nicht der Krebs. Ich glaube, es gibt über 100 verschiedene Krebsformen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, bin ich nicht ganz sicher, sage ich ganz ehrlich. Aber was ist denn Krebs überhaupt?
Ja, das haben Sie vollkommen richtig jetzt gesagt. Es sind so viele verschiedene Erkrankungen und auch in verschiedenen Ausprägungen. Und das macht es so unheimlich schwierig, über das Thema allgemein zu sprechen. Ich habe vorhin während meines Studentenunterrichts hier schon wieder eine WhatsApp bekommen von jemand, da hat jemand, den ich kenne, der hat jetzt Brustkrebs, würde gerne mal dich in Kontakt bringen, wie gehen wir da weiter vor? Und ist das schlimm? Die Frage kommt ja immer gleich. Und das bedeutet ja, bei den vielen Erkrankungen können wir natürlich immer nur, wir müssen den Einzelfall berücksichtigen. Ja? Wir müssen wirklich genau schauen, welche Erkrankung liegt vor, in welcher Ausprägung. Und es gibt gute und schlechte Varianten. Und man kann auch ganz klar sagen, es ist ja nicht immer ein Todesurteil. Jeder hat natürlich enorme Ängste, wenn er dann den Begriff Krebs hört. Es gibt Krebsformen, da wissen wir von vornherein, die können wir exzellent heilen.
Welche wären das zum Beispiel?
Das wären zum Beispiel der Morbus Hodgkin. Ja, es ist Hodenkrebs.
Lymphdrüsenkrebs, oder ist das Morbus Hodgkin?
Morbus Hodgkin, das ist ein Lymphdrüsenkrebs, der eher bei jüngeren Patientinnen und Patienten vorkommt. Dann Hodenkrebs. Wir können mittlerweile selbst den schwarzen Hautkrebs im metastasierten Stadium, selbst bei Hirnmetastasen, in etwa 50% der Fälle heilen. Okay. Ja, es sind also immense Fortschritte, die erzielt worden sind. Und es ist ja ganz wichtig, dass man immer sich überlegt, bin ich jetzt auf einer heilenden Schiene oder bin ich dabei, die Erkrankung nur einzudämmen? Das ist immer ganz wichtig. Und wir wollen natürlich immer Therapiekonzepte festlegen, dass ganz klar ist, was ist das Behandlungsziel? Und da sind unsere Behandlungsmöglichkeiten in der Tat immer besser geworden.
Auf die möchte ich dann später noch gerne zurückgreifen. Mich würde mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie entsteht Krebs überhaupt?
Ja, also wir müssen uns ja immer wieder vorhalten, wir leben ja in einem Wunderwerk der Natur. Ja, wir haben ja ständig Zellteilungen, wir haben wirklich Billionen von Zellen, die eine Aufgabe erfüllen müssen und da muss das Erbgut von Zellteilung zu Zellteilung weiter vermittelt werden. Und das muss fehlerfrei passieren, aber das macht's nicht. Wir haben jeden Tag irgendwelche Formen von fehlerhaften Ablesen in unserer DNA, in unserem Genom. Sie und ich, wir haben das heute. Das sind Mutationen im Erbgut. Und die können schädlich sein. Und das Gute ist, diese Mutationen können repariert werden. Das heißt, die werden als defekt erkannt, werden dann repariert, ausgetauscht oder manchmal wird eine Zelle vernichtet, wenn man sie nicht reparieren kann. Und wir haben das Immunsystem. Das Immunsystem kann auch diese Fehler erkennen und eliminieren. So, und das muss ein Leben lang passieren. Und es ist einfach von der Wahrscheinlichkeit natürlich so, dass irgendwann so ein Fehler mal sich verselbstständigt. Ich sage immer, das ist ein Unfall der Natur. Ja, man kann das Drehbuch des Lebens nicht komplett festlegen. Und dann kommen natürlich äußere Einflüsse. Wir können natürlich sagen, wenn jemand jetzt Kettenraucher ist, der hat natürlich viel mehr Schäden und wahrscheinlich auch viel weniger Reparatur in der Gesamtheit, wie jemand, der nie geraucht hat. Wir haben andere Einflüsse, UV-Strahlung, was sicherlich auch ein ganz großes Thema ist und viel mehr beachtet werden sollte, ist das Thema Ernährung. Ja. Insgesamt gehen wir davon aus, dass 40% der Krebserkrankungen durch einen gesunden Lebensstil vermeidbar wären. Das heißt aber, 60% sind eigentlich nicht unbedingt immer mit einer Ursache zu erklären. Es gibt ja auch manche Berufserkrankungen, ja, beispielsweise wenn jemand viel mit Asbest gearbeitet hat, kann er eine asbestabhängige Krebserkrankung bekommen, was dann auch eine Berufserkrankung ist, ein sogenanntes Pleuramesothelium. Das ist so eine bösartige Erkrankung des Rippenfells. Ja, und ich meine, man lernt immer mehr kennen. Feinstaub scheint auch eine Rolle zu spielen beim Lungenkrebs der Nichtraucher. Also die Erkenntnisse werden größer. Es bleiben aber immer noch Fragen offen. Und wissen Sie, Sie müssen es ja auch so sehen, viele haben ihr Einzelschicksal. Ja? Was nützt es jemanden, der Lungenkrebs hat, nie geraucht hat und der dann Statistiken hört über gesundes Leben? Jeder individuelle Fall hat eine eigene Geschichte und es lässt sich für alles nicht immer eine Erklärung finden. Und ganz oft ist es auch einfach schicksalhaft, das muss man so sagen.
Das ist eigentlich so spannend. Die allgemeine Wahrnehmung ist einerseits der Krebs und dann, wie Sie jetzt sagen, ist es komplett individualisiert. Ja, also es gibt nicht den Krebs, weil selbst eine Krebsdiagnose bedeutet nochmal für eine Person was anderes als für die andere sozusagen. Ja. Das ist also ein sehr individuell, also extrem individuelles Thema. Auch Brustkrebs ist ein total individuelles
Thema. Absolut, ja. Ich meine, das geht sogar in die Richtung, dass wir auch in unseren Spezialisierungen immer mehr fokussieren. Ja, es gibt wirklich Spezialisten, die nur noch eine Erkrankung beherrschen und nichts anderes mehr. Die sind natürlich top auf ihrem Gebiet. Und die zieht man auch dann zu Rate, wenn man da eine Spezialdiagnostik oder Therapie braucht. Aber so diese Allgemeinheit der Krebsarzt, das gibt's eigentlich in der Form gar nicht, sondern wir leben da wirklich in einer ganz komplexen Welt.
Da kommen Sie jetzt schon auf ein Thema, was ich höchst spannend finde, und zwar, wenn es so individualisiert ist, dann müssen ja im Prinzip die Therapien auch hoch individualisiert sein. Also wenn ich mal das jetzt so, wir kennen, also das klassische Bild von mir, Verbraucher 0815, ist, Krebstherapie bedeutet Chemo oder Bestrahlung, bedeutet Haarausfall, bedeutet Übelkeit, Erbrechen. Es wird also ein Leidensweg gezeichnet. Mhm. Ja. Mhm. Und wir kennen aber nicht, was abseits davon ist. Ich glaube, da gibt es ja viel mehr als gerade das, was in der allgemeinen Wahrnehmung vorherrscht.
Absolut, Herr Pichler. Also da kann man wirklich mal aufräumen und wir nutzen den Podcast auch dazu, um mal wirklich deutlich zu machen, was die Welt von heute alles schon ermöglicht. Es ist in der Tat so, ich erlebe es auch immer wieder, selbst bei Studierenden oder bei Kollegen, die bei uns in der klinischen Ausbildung sind, dass die sich wundern, was heutzutage doch alles möglich ist. Wir haben verschiedene Säulen, ja, und die wichtigsten Säulen haben Sie erwähnt. Das sind die Lokaltherapien, dazu gehört die Operation und die Bestrahlung. Mhm. Und es gehören die Systemtherapien dazu. Und ich bin ja als Hämatologe, als internistischer Onkologe ein Spezialist für Systemtherapien. Mhm. Und die Chemotherapie ist eine Form davon. Und wir haben etwa 50 verschiedene Varianten von Chemotherapeutika, die unterschiedlich kombiniert werden. Die sind weitestgehend erforscht. Da gibt es nicht mehr viel Neues. Das ist so die Welt, sage ich mal, von 1970 bis 2005. Ja, das ist alles sehr standardisiert. Und ja, da gibt es auch wirklich große Erfolgsgeschichten. Das muss man so sagen. Wir können Hodenkrebs heilen, weil irgendwann Cisplatin erfunden wurde. Das ist ein Zytostatikum, was man in den 70er Jahren erfunden hatte. Und das ist wirklich bei den Patienten der Gamechanger gewesen. Mhm. Wir haben Chemotherapien, die bei Frauen mit Brustkrebserkrankungen in der unterstützenden Therapie, in der adjuvanten Therapie, wirklich auch ganz viel Leben schenken. Ja, also quasi das Rezidivrisiko reduzieren und damit auch das Überleben sichern. Also das waren Riesenerfolgsstories, aber wir sind mittlerweile viel weiter. Wir haben die zielgerichteten Therapien. Das sind also Substanzen, die ganz gezielt in Stoffwechselprozesse der Tumoren eindringen und dort Stoffwechselprozesse gezielt lahmlegen. Mhm. Das können Tabletten sein, die quasi im Zellinneren wirken, in sogenannten Signalpfaden einer Tumorzelle. Das können aber auch Antikörper sein, die außen an einer Tumorzelle andocken. Und das funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und da können wir ganz gezielt Zellen identifizieren, bei diesen Zellen dann gezielten Antikörper einsetzen und dann werden diese Zellen vernichtet. Und das können Sie natürlich alles miteinander kombinieren. Und da gibt es toll etablierte Konzepte. Und wir haben mittlerweile fast 600 Zulassungen an Systemtherapien. Ich glaube, das ist den meisten gar nicht bekannt. Sie haben es ja eben angeschnitten. Mhm. Man denkt, da gibt es eine Chemotherapie und das ist ein Gift. Mhm. Und so ist es nicht. Es ist unheimlich vielfältig. Es wird sehr differenziert eingesetzt. Und da gibt es Leitlinien und jeder Patient hat das Anrecht, auch nach dem höchsten Stand der Wissenschaft behandelt zu werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer noch die klinische Forschung, klinische Studien, die weitergehen, sodass man da eine unheimliche Vielfalt hat. Und wissen Sie, es gibt so viele Menschen, die kriegen Therapien in einer chronischen Art und Weise, denen sehen sie das gar nicht an. Die leben damit gut. Und auch wenn wir manchmal sagen, wir können ihre Erkrankung nicht heilen, wir können sie aber gut kontrollieren und das muss dann wirklich lange sein und bei bester Lebensqualität. Da sollte dann nicht eine Person am Leiden sein, sondern die Lebensqualität sollte im Vordergrund sein.
Das heißt, einerseits ist es Krebs mittlerweile vom Ausmaß her eine Seuche, andererseits aber eine chronische Erkrankung oder am Weg zu einer chronischen Erkrankung.
Genau, das
oder?
Haben Sie richtig gesagt. Es ist eine Volkserkrankung. Seuche klingt so ein bisschen eher nach was Infektiösem. Mhm. Es ist eine Volkserkrankung in einer alternden Gesellschaft und die Frage, die immer wieder kommt, wann ist denn der Krebs mal endlich besiegt? Ja, das wird es in der Form nie geben, weil es einfach viel zu vielfältig ist. Wir sind mittlerweile ganz toll in der Kontrolle von vielen Erkrankungen, aber die Fülle an Erkrankungen, die auf uns zukommt, wird es also immer nötig machen, dass wir uns dieser Volkserkrankungssituation widmen. Und ja, andererseits haben wir auch viel zu bieten und können vielen Menschen sehr gut helfen. Also da ist auch wirklich ganz viel Hoffnung zu sehen.
Ist diese zielgerichtete Therapie, jetzt verzeihen Sie den, ja, den ein bisschen Boulevard-Einwurf von mir,
ja,
Prinzessin Kate, die britische Prinzessin, da wurde ja immer gesagt, sie hat eine präventive Therapie, Krebstherapie, oder? Ist das ja, so eine zielgerichtete Therapie oder was darf man darunter verstehen?
Nee, es ist, das ist eigentlich eine sogenannte adjuvante Therapie. Adjuvant heißt ja unterstützende Therapie. Und mich hat es gewundert, die Medien haben darauf präventive Therapie gemacht, mhm, ja, um das noch ein bisschen netter darzustellen. Mhm. Im Grunde genommen ist das ein ganz klares Konzept, wie es häufig bei uns ist. Ich sage ja auch immer, die Patienten, die gehen in Zentren, haben dort die Spezialisten vor Ort. Dann wird gesagt, in dem Fall wird die Operation gemacht. Und nehmen wir mal an, sie hatte vielleicht einen Darmkrebs, mhm, mit Lymphknotenbeteiligung. Dann ist das Risiko nach einer Operation 50%, dass die Erkrankung wiederkommt. Der Krebs, okay, ist zwar weg, aber 50%iges Risiko, dass er wiederkommt.
Weil er im System drinnen.
Genau, das können irgendwo Zellen schlummern, die man gar nicht sieht. Man hat ja vorher eine CT-Untersuchung gemacht oder MRT-Untersuchung und sagt, der Krebs ist nicht sichtbar. Aber sonst würde er nicht vielleicht doch wiederkommen. Vielleicht hockt er doch irgendwo. Das reichen ja ein paar Zellen aus. So, und dann macht man diese adjuvante Therapie. Und man weiß bei den Patienten mit Lymphknotenbeteiligung, man kann dann die Risikowahrscheinlichkeit nochmal um 20-25% senken. Das heißt, man kann das Risiko, dass der Krebs wiederkommt, von 50% auf 25% minimieren. Mhm. Ja? Das heißt, eine unterstützende Therapie. Nichtsdestotrotz bleibt da noch ein Restrisiko von 20-25%. Und da muss dann die Forschung ansetzen. Und ich kann hier zum Beispiel an dem eben besagten Beispiel sagen, da sind wir recht aktiv. Wir interessieren uns vor allen Dingen auch für die sogenannte MRD. MRD steht für minimale Resterkrankung. Minimal Residual Disease ist der Fachbegriff, weil irgendwo schlummert ja der Krebs und wir wollen ihn aber komplett vernichten. Und da kommt jetzt was ganz Tolles, das ist so die neue Welt, in der wir jetzt sind, nämlich die Immuntherapie. Hier versuchen wir, es ist ein Projekt der Firma BioNTech, die ja jeder kennt von der mRNA-Impfung. Hier machen wir quasi dann bei den Fällen, wo das Risiko besonders hoch ist, hinterher noch eine personalisierte Krebsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. Das heißt also, während der Chemotherapiezeit, ja, wird dann im Rahmen einer klinischen Studie, das ist keine Regelversorgung, im Rahmen einer klinischen Studie, ein personalisierter Krebsimpfstoff nach der mRNA-Technologie konstruiert, der dann hinterher dem Patienten zugutekommt. Und damit versucht man dann, das eigene Immunsystem, wie bei einer Impfung, scharf zu stellen gegen möglicherweise verbleibende Tumorzellen. Ein total elegantes Konzept. Mhm. Ja, das Thema Impfung gegen Krebs ist noch nicht etabliert. Es läuft noch in Form von Studien. Aber wenn diese Studien positiv ausfallen, dann haben wir nochmal eine ganz neue Ebene an Therapiemöglichkeit.
Aber das ist ja dann keine Impfung gegen Krebs, sondern gegen eine mögliche erneuerliche Krebserkrankung.
Wenn ich das gegen den individuellen, oder? Krebs. Das heißt, es wird ein personalisierter Krebsimpfstoff gebastelt.
Für die jeweilige Person?
Für die jeweilige Person, basierend auf den Mutationen des individuellen Tumors. Jeder Tumor hat andere Mutationen.
Wenn ich mir das jetzt aber vorstelle, ich meine, es klingt großartig, ja, aber jetzt haben wir mehr als eine halbe Million, ja, Diagnosen in Deutschland. Genau. Wie ist sowas dann in der Umsetzung überhaupt möglich, dann einen individualisierten Krebsimpfstoff zu machen?
Ja, das müssen Sie dann die fragen, die in der Impfstoffentwicklung tätig sind. Also das ist machbar. Ja. Sie brauchen ein gewisses Zeitfenster. Aber sind wir doch mal ehrlich, die ganze Corona-Epidemie hat ja dazu geführt, dass mRNA-Vakzinierung lösbar geworden ist. Das war ja vorher eine Vision. Und durch Corona hat man ja das Ganze hochskalieren können. Man ist ja so gut geworden. Man hat jetzt die Produktionsanlagen. Das heißt, wenn dieses Therapiekonzept eines Tages hoffähig wird, weil es die Evidenz gibt, dass es heilt, dann wird man solche Therapiemaßnahmen für immer mehr Patienten machen müssen. Und dann ist es eine logistische Herausforderung.
Wie ist da der Status jetzt schon? In welchem Ausmaß wird das gemacht? Oder ist das
reine Forschung? Nur in Form von Studien. Von Studien gemacht. Wir haben, wie gesagt, wir machen das beim Darmkrebs bei uns in Heilbronn. Es sind einige andere Zentren noch in Deutschland und weltweit dabei. Es laufen interessante Studien auch beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das
der gemeinste, glaube ich, ist, oder?
Von den so ziemlich mit der gemeinste ist, das kann man sagen. Ja,
ist da eine Heilung überhaupt möglich bei Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Das Problem beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, der wird zu spät entdeckt. Okay. Ja? Und der Vorlauf dieser Erkrankung ist wahrscheinlich viel länger, als wir denken. Mhm. Ja, dass der sehr lange sich entwickelt, aber es gibt keine Vorerkennung, keine Früherkennung. Okay. Es gibt keine, wir sagen Biomarker, die das Ganze erkennen können. Und wenn er zuschlägt, ist er meistens schon nicht mehr heilbar, weil die Bauchspeicheldrüse so kompakt im Bauch liegt. Da sind lauter Blutgefäße drumherum. Ich habe das heute Morgen erst auch meinen DPU-Studenten hier im Unterricht erklärt. Dann sind die Gefäße quasi schon infiltriert, wie wir sagen. Das heißt, die sind betroffen und dann können sie keine Operation mehr machen. Ja, und die Erkrankung ist leider schrecklich, hat einen sehr schnellen Verlauf. Und da haben wir weltweit, ich würde eher sagen, bescheidenen Fortschritt. Da sehen wir nicht die tollen Erfolge wie jetzt beim Hautkrebs, beim Lungenkrebs oder bei Brustkrebs. Das muss man einfach so sagen.
Wo liegt eigentlich jetzt abseits der Impfung die Zukunft in der Krebstherapie oder auch in der Krebsvorsorge? Ich glaube, Vorsorge ist ja auch ein ganz großes Thema, wenn ich das vorher so richtig gesehen habe. Wenn 40% sind es ja in Deutschland, ich glaube bis zu 60% in der EU, also im europäischen Umfeld, könnten Diagnosen vermieden werden.
Ja, also Sie haben ja jetzt von mir gehört, dass es wirklich einen enormen Trend gibt zu besseren Therapien, und das sind vor allen Dingen immunologisch ausgerichtete Therapien. Ja, wir haben quasi den Shift von Chemotherapie über zielgerichtete Therapie zu immunologischen Therapien, und das ist zum Teil wirklich Hightech. Mhm. Im Grunde genommen geht es darum, wie können wir das eigene Immunsystem so scharf stellen, dass es Krebszellen besiegen kann, so wie das Immunsystem ja auch eine Viruserkrankung vernichten kann. Mhm. Das ist so die große Frage. Und da sind wir immer besser geworden. Wir können das Immunsystem durch Antikörpermanipulation, durch Orchestrierung von immunologischen Mechanismen immer besser dahin bringen, dass es Krebszellen zerstört. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist. Ja, mhm. Weil der Krebs ist so komplex, dass so die Idee, da ist das eine Gen, und wenn wir dafür ein Medikament entwickeln, das ist zu simpel gedacht. Ja, wir brauchen die Power des Immunsystems, um so eine Krebserkrankung wirksam zu erkennen und zu vernichten. Das ist meine Vision eigentlich, wie das gehen kann. Und es gibt momentan eine ganz spannende Entwicklung. Da bin ich auch mal gespannt, wo die enden wird. CAR-T-Zellen. Mhm. CAR, da denken ja viele an Auto. Wird auch geschrieben, CAR. Mhm. Das sind quasi eigene Tumor-T-Zellen, also eigentlich die Zellen, die den Krebs vernichten sollen. Die werden wie bei einer Blutspende gesammelt, werden dann gentechnisch manipuliert und dann wieder zurückgegeben in den Patienten. Und das macht man jetzt schon ein Jahrzehnt bei kindlichen Leukämien. Da ist das quasi begründet worden. Das war in Philadelphia. Carl June war damals sehr erfolgreich in der pädiatrischen Hämatologie. Und das war wirklich phänomenal, dass man ein neues Immunsystem installiert, welches den Krebs wegmacht und vor allen Dingen auch sogenannte Erinnerungszellen produziert, wie bei einer Impfung. Immer wenn wieder was aufkommt, feuert sofort das Immunsystem nach. Mhm. Und diese CAR-T-Zellen sind auch logistisch eine Herausforderung. In der Regel werden diese sogar produziert, nicht in Europa, sondern in den USA. Mhm. Ja, das heißt, Patienten haben dann eine Blutentnahme, eine Leukapherese, wie bei der Blutspende. Die Zellen werden nach Amerika geschickt, werden bearbeitet, gentechnisch, und werden dann wieder zurückgeschickt und können dann infundiert werden. Und das wirkt bei einigen Blutkrebserkrankungen. Ja, das wirkt noch nicht bei soliden Tumorerkrankungen, sprich nicht beim Prostatakrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs und so weiter, sondern bei so speziellen Blutkrebserkrankungen, auch beim multiplen Myelom. Also das ist total abgefahren und zeigt, wie doch das Immunsystem immer mehr dazu erzogen wird, den Krebs genauso in den Griff zu bekommen, wie das Immunsystem eine Infektion besiegen kann.
Wenn wir beim Immunsystem sind, in der Krebsbehandlung, wie ist eigentlich Ihre Einschätzung? Es gibt ja zusätzlich zu den Therapieformen auch so Begleitmaßnahmen. Ich spreche zum Beispiel Schwermetallausleitungen an, ich spreche Ozontherapien an. Wie ist Ihre Einschätzung über deren Effektivität eigentlich?
Nun, es gibt ja da zahlreiche Untersuchungen. Für diese genannten Prinzipien gibt es eigentlich wenig wissenschaftliche Evidenz, das muss man ganz klar so sagen. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist eine ausgewogene Ernährung. Wirklich eine ausgewogene Ernährung mit ganz viel Gemüse, Obst, unheimlich viel Ballaststoffe. Ballaststoffe ist eigentlich so das Entscheidende. Wir nehmen alle viel zu wenig Ballaststoffe zu uns und nehmen dafür viel zu viel hochverarbeitete Nahrungsmittel. Das ist alles schädlich. Und ich glaube, die Natur kann das selbst auch ganz gut richten. Ich glaube, mit Ernährung kann man schon sehr, sehr viel machen. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist Bewegung. Ja, Bewegungsmangel ist ja eigentlich das neue Rauchen. Das heißt, man muss wirklich auch sehen, dass man genügend auf den Beinen ist. Ich wundere mich manchmal selber, wenn ich in irgendeinem Gebäude bin, wo man von Stockwerk 1 aufs nächste kommt, wie die Leute dann vorm Aufzug stehen, anstatt zu sagen, Mensch, komm, lauf doch jetzt einfach mal die Treppen hoch. Und ich denke, das ganze Thema Biosensorik wird uns da viel mehr auf Dauer auch Möglichkeiten geben. Also von daher, das ist ganz wichtig. Ansonsten nochmal zum Thema unterstützende Maßnahmen. Wir sagen ja heutzutage dazu, das ist integrative Medizin. Ja, das soll also wirklich komplementär, integrativ in den anderen Bereichen Einzug erhalten. Und gibt da viele Dinge, die auch recht wohltuend sind. Ja, was ich zum Beispiel total genieße bei uns in der Behandlung der stationären Patienten, ist eine Reiki-Therapie.
Ah, okay.
Ja, und wahrscheinlich ist es einfach die manuelle Therapie. Ja, da wird auch, unsere Therapeuten sagen immer, das ist eine Energieübertragung, das kann man sich irgendwie physikalisch gar nicht vorstellen. Aber die Patienten sagen, mir ist danach ganz heiß geworden.
Okay.
Und so, ich sage immer, wer heilt, hat recht. Ja, wenn das gut funktioniert, ist gut. Man muss bei vielen dieser Sachen immer nur ein bisschen aufpassen. Das, was sehr teuer ist, ist meistens auch Abzocke, sage ich jetzt mal so drastisch. Ja. Aber ansonsten bin ich da offen, wenn einem das gut tut, ist das doch nur recht.
Wer heilt, hat recht.
Wer heilt, hat recht, ganz genau. Das nehmen wir heute mal so mit als, als klares Statement. Und jeder muss natürlich selber sehen, das tut einem ja auch gut, wenn man selbst auch Engagement zeigt und was für seine Gesundheit tut.
Da kommen wir jetzt natürlich noch zu einem anderen Thema, was mich sehr interessiert, und zwar die Psyche und Krebs. Ja. Also einerseits nämlich in der Vorsorge. Mhm. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, es ist aufgrund von psychischen Belastungen oder so entsteht Krebs. Aber nicht nur in der Vorsorge, sondern auch in der Therapie. Ich glaube, das ist auch wichtig zu unterscheiden. Wie stehen Sie dazu? Also kann ich selbst schuld sein daran, dass ich Krebs habe, weil ich, ganz schlecht gelebt habe, psychisch schlecht gelebt habe?
Herr Pichler, Sie stellen richtig gute Fragen, gleich in zweierlei Hinsicht. Also es ist so, ein psychisches Problem führt nicht zu einer Krebserkrankung. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es keine Studien, die das zeigen. Es ist natürlich so, manchmal gibt es Bezüge, jemand fragt sich, Mensch, was ist denn da passiert? Und ich habe da einen Schicksalsschlag gehabt und dann kam die Krebserkrankung. Das ist wahrscheinlich einfach eine Koinzidenz, das ist ein Zufall. Es ist aber dennoch so, dass natürlich, wenn man Gesundheit als Gesamtes betrachtet, Schicksalsschläge oder auch psychischer Stress führt ja irgendwo auch zu einer Verschlechterung des Immunsystems. Ja, und das Immunsystem, haben wir ja vorhin gelernt, hat eine gewisse Überwachungsfunktion. Und eine Reduktion des Immunsystems ist immer schlecht in allen Lagen der Gesundheit. Und von daher mag sicherlich ein psychischer Stress einen gewissen Beitrag dazu bringen, aber es ist keine alleinige Ursache für eine Krebserkrankung. Dazu kenne ich keinerlei Studiendaten. Wenn man natürlich eine Erkrankung hat, dann ist es natürlich immer eine ganz große Frage, wie gehe ich damit um? Das ist das, was wir täglich sehen, und es ist unglaublich zu sehen, wie Menschen doch ganz unterschiedlich damit umgehen können. Wir bieten ja auch psycho-onkologische Unterstützung an. Es ist sogar gefordert, dass man ein Screening macht bei jedem Patienten, dass man wirklich schaut, wer hat das Bedürfnis auch einer komplementären, einer unterstützenden psycho-onkologischen Betreuung, Achtsamkeitstraining oder das Aktivieren von Ressourcen. Das sind alles ganz wichtige Themen. Und ich glaube, die mit einer gewissen mentalen Stärke da reingehen, die profitieren einfach viel besser von einer Therapie. Dazu gibt es jetzt auch keine richtigen Daten, aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, der das Unheil kommen sieht, da kommt's. Und der da reingeht und sagt, ich schaffe das und ich bin da gut gerüstet und ich habe ein tolles Umfeld und alle helfen mir, die schaffen das auch wieder besser. Ja, ich glaube, das ist ja in vielen Bereichen in unserem Leben und auch in der Gesundheit, das Mentale mag sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen, wenngleich wir es nicht in Studien so gut quantifizieren können.
Da kommt jetzt, glaube ich, auch ein interessanter Punkt, der Sie auch als Lehrenden anspricht dazu. Also ich hatte in meinem engsten Umfeld letztes Jahr eine Krebsdiagnose bei einer sehr engen Freundin von mir, Brustkrebsdiagnose. Und da gab es so verschiedene Momente, also wir haben da natürlich alle das miterlebt hautnah, und da gab es diesen Moment, wo ja dann eine Ärztin aus dem Urlaub, weil am Anfang ist man mal ziemlich, was macht man jetzt mit dem Ganzen, dann kriegt man die ärztliche Einschätzung und die ja dann als Spezialistin empfohlen wurde und die aus dem Urlaub ein WhatsApp schrieb. Und in diesem WhatsApp schrieb sie, ja, ich habe mir die Befunde angeschaut, die wurden übermittelt, wir kriegen das hin. Und da komme ich jetzt auf etwas, wie wichtig ist die psychologische Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten im Bereich von Krebsdiagnosen, weil da gibt es einerseits die faktische, ja, sie haben die und die Krankheit, aber es setzt doch auch der psychologische Aspekt wahrscheinlich auch eine ganz markante Stelle am Anfang für den Heilungsprozess.
Ein sehr gutes Beispiel, Herr Pichler. Mir gefällt das auch sehr gut, dass man das so dezidiert geschrieben hat. Wir kriegen das hin, das ist doch toll.
Schön.
Ja, muss man sich auf der anderen Seite vorstellen, da ist jemand in dieser Not und hat auch Todesängste und dann kriegt dann diese einfache Message, wir kriegen das hin. Mhm. Ja. Erstens, man ist nicht alleingelassen, zweitens, man hat ein Ziel vor Augen. Und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist. Ja, in allen Bereichen, da wo wir ganz sicher sagen können, wir kriegen das hin, ja, wenn einer eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, eine Heilung zu erzielen, ja, dann kann man das mit ganz stolzer Brust einfach auch so sagen. Mhm. Und selbst wenn Sie eine 70-prozentige Heilungschance haben, dann sind Sie von der Wahrscheinlichkeit auf der Seite, wo das klappen wird. Ja, und man kann ja immer sagen, das Glas ist halb voll und halb leer, aber die mentale Stärkung ist unheimlich wichtig. Und auch die positive Bestärkung, an das Ziel zu glauben, das setzt unheimlich viel Kräfte frei. Und ich versuche das immer den Studierenden auch deutlich zu machen. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, ich habe das heute Morgen auch nochmal gesagt, wenn man in einer Situation, wo zum Beispiel genau das Gegenteil eingetreten ist, wo wir alle Leitlinienmedizin hinter uns haben, es gibt keine wirksame Therapie mehr, die zur Verfügung ist, dürfte man nie sagen, sie sind austherapiert, wir können ihnen nicht mehr helfen. Was ist denn das wiederum für ein Signal an jemanden, der in Not vor einem ist? Das ist fürchterlich. Selbst da müssen wir den Patientinnen und Patienten sagen, wir haben zwar kein wirksames Medikament mehr, aber wir helfen ihnen. Ja, und helfen ist einfach ein ganz klares Statement für jemanden nicht allein lassen. Denn wenn eine Erkrankung nicht heilbar ist und jemand auch irgendwann daran versterben wird, will man natürlich nicht leiden. Man will keine Schmerzen haben, man möchte keine anderen Symptome haben wie Erbrechen oder Luftnot, das Gefühl des Erstickens. Das muss man alles nicht haben. Man muss keine Angst vorm Tod haben.
Ich glaube, einer der wesentlichsten Punkte ist ja, dass sicherlich nicht ich allein gegen den Krebs, sondern wir gemeinsam für eine Heilung oder für ein lebenswertes Leben, wie lange es auch dauert.
Ganz genau. Und Sie haben das jetzt so bewusst ausgedrückt, wir gemeinsam dafür, da gibt es ja sogar Prinzipien in der Lehre, das nennt man Shared Decision Making, so heißt das. Mhm. Entschuldigen Sie mir, wenn ich jetzt ein bisschen sehr didaktisch wieder bin. Mhm. Aber das ist ja so etwas, man versucht gemeinsam mit Patienten zu einer Therapieentscheidung zu kommen, denn es gibt ja manchmal auch mehrere Wege nach Rom. Mhm. Ja, man kann erstens, zweitens, drittens machen. Und man muss mit dem Patienten überlegen, was ist das Beste jetzt in der Situation? Das ist gerade dann auch, wenn, sagen wir mal, eine Erkrankung unheilbar ist. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Wenn es die Hoffnung mit einer klinischen Studie gibt und diese klinische Studie ist aber 200 Kilometer entfernt an meinem Standort, will man da immer 200 Kilometer einmal in der Woche hinfahren? Klar, vielleicht ist die Studie ein Hoffnungsschimmer, aber will ich das für mich machen? Da muss man alle für und wieder gegeneinander vergleichen, aber das Prinzip gemeinsam den besten Weg definieren und immer wieder auch neu definieren, was ist jetzt das Beste für mich? Und oftmals sind ja auch die Angehörige, die da beratend dabei sind, Freunde. Und manchmal haben Patienten ja auch nicht so einen richtigen rationalen Weg, den sie gehen können. Ich sage denen immer, schlafen Sie mal drüber und lassen Sie Ihren Bauch entscheiden. Das ist oftmals auch ein guter Weg, zu einer Therapieentscheidung zu kommen.
Das Unterbewusstsein, ja, die Bauchentscheidung. Ja, genau,
die Bauchentscheidung, wie oft im Leben.
Ich denke, wir haben jetzt in diesem Gespräch ganz viel Klarheit geschaffen. Herzlichen Dank für diese Vielzahl an Informationen, vor allem dieses am Anfang, es ist der Krebs. Nein, es ist nicht der Krebs, es ist eine sehr individualisierte Krankheit, eine Krankheit mit vielen Chancen mittlerweile, so wie ich das verstanden habe, in verschiedensten Therapieformen. Und einer der wichtigsten Punkte, dass man da am Weg wirklich nicht allein ist. Herr Professor, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Es war mir eine große Ehre und hat viel Freude gemacht, mit Ihnen heute darüber zu sprechen, Herr Pichler.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich, Sie auch beim nächsten DPU-Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Darin spreche ich mit Stefanie Arko-Zinneberg, Miteigentümerin der DPU und Direktorin für Marketing und Management, über Modern Leadership, welche Rolle die Natur dabei spielt und auch über die Bedeutung der Potenzialentwicklung darin. Mit einem herzlichen Servus verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.